Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Mein Name ist Daniel Fürk und mein heutiger Gast ist Professor Dr. Lena Frischlich. Sie ist Expertin für digitale Medien und Populismus. Dabei beschäftigt sie sich intensiv mit der Frage, wie populistische Strömungen die Demokratie beeinflussen und welche Rolle soziale Medien dabei spielen. In unserem Gespräch haben wir darüber gesprochen, warum Populismus durch emotionale und vereinfachende Kommunikation so erfolgreich ist, wie digitale Plattformen diese Dynamik weiter verstärken und warum Nostalgie und Angst dabei zentrale Mechanismen sind. Ich wollte von ihr wissen, wie wir diesen Herausforderungen begegnen können, welche Strategien Demokratien entwickeln müssen und warum der Kampf gegen Desinformation so entscheidend ist. Wenn dir diese Episode von Forward Thinkers gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung.
In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Liebe Frau Professor Dr. Frischlich, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über Populismus, Demokratie, digitale Medien und die Frage, wie das alles zusammenhängt, sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Wir sind gerade mitten im Bundestagswahlkampf in Deutschland und es wird natürlich wahnsinnig viel Wahlkampf gemacht. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele Auftritte von Politikern und Politikerinnen. Wir haben wahnsinnig viele Aussagen. Wir haben teilweise verstörende Aussagen, gerade aus der eher rechten Ecke. Aber vielleicht fangen wir mal mit der Frage an, weil ich habe das Gefühl, jeder spricht gerade über Populismus und jeder wirft dem anderen vor, zu populistisch zu sein. Wo würden Sie denn da eigentlich die Grenze ziehen? Also was ist tatsächlich Populismus und was ist es aus Ihrer Sicht nicht?
Populismus, da hat sich auch die Wissenschaft sehr viel Mühe gegeben, das zu definieren. Ist gar nicht so einfach. Heutzutage geht man oft davon aus, das hat Cass Mudder als erstes beschrieben, dass Populismus als Kernelement eine sogenannte dünne Ideologie ist. Der drei Elemente. Die Überzeugung, dass die Eliten korrupt und bösartig sind, es wird auch Anti-Elitismus genannt. Demgegenüber befindet sich das Volk, das wird als homogen, gleichartig in Gefühlen, Gedanken, Wünschen beschrieben. Und die Idee von Populismus eigentlich, dass diese korrupten Eliten verhindern, dass der reine Volkswille politisch umgesetzt wird. Populismus ist aber auch eingebettet in einen längeren Kommunikationsprozess. Also es gibt politisch-populistische Akteure, AkteurInnen, die sind oft sehr charismatisch, zum Beispiel Mitglieder populistischer Parteien oder werden als charismatisch empfunden, können unterschiedliche Leute natürlich unterschiedlich bewerten. Populismus, auch eine bestimmte Kommunikationsform, ist oft sehr emotionalisierend, vereinfacht Dinge sehr stark auf diese Kernelemente und ist oft sehr negativ oder angstauslösend in der Art, wie da kommuniziert wird. Und letztendlich wollen Populistinnen und Populisten, aber ebenso wie andere Politiker, Politikerinnen, ihre Politik legitimieren, Macht gewinnen und vielleicht auch Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Und dann kann sich der Populismus eher zum Beispiel auch gegen andere Gruppen richten. Das wird auch ausschließender Populismus genannt, zum Beispiel Rechtspopulismus, kann aber auch sich zum Beispiel gegen staatliche Konzerne richten. Dann haben wir eher linken Populismus. Also unterschiedliche Ideologien können damit sozusagen kombiniert werden.
Jetzt reden wir ja gerade sehr viel darüber, dass es angeblich immer mehr Populismus gibt, dass es immer mehr Parteien gibt, die populistische Mittel, Stilmittel einsetzen, um Wählerstimmen zu gewinnen und dass Populismus heute nicht nur in den, ja, ich sag jetzt mal, rechten Parteien unterwegs ist, sondern immer stärker auch in die anderen, in die vielleicht etablierteren Parteien Einzug hält. Wie sehen Sie das dann?
Also was sich sicherlich verändert hat, global gesehen, ist, dass wir in vielen vielen demokratischen Ländern einen Siegeszug populistischer Parteien, populistischer AkteurInnen beobachten, dass auch große Demokratien wie vor allem die USA aktuell, aber eben auch Deutschland, vor allem rechtspopulistische Parteien sehr viel Aufschwung genießen oder auch Wahlerfolge feiern konnten. Das hat sich schon verändert und verschoben in den letzten Jahren. Und wir sehen eben auch, dass illiberale Kräfte, autoritäre Kräfte einen neuen Aufschwung erleben. Das ist sicherlich so, dass sich die Kommunikation aller etablierten Parteien verändert. Ich glaube, da muss man sehr differenziert drauf gucken, um das beurteilen zu können, weil es natürlich sowohl Tendenzen gibt, die zum Beispiel auch durch bestimmte Medienumgebung erleichtert werden. Also man kann in einem Tweet oder in einem Instagram-Post bestimmte Dinge halt nicht in der gleichen Tiefe diskutieren wie zum Beispiel in einem Podcast. Gleichzeitig gibt es aber eben auch das, ne? Wir sehen einerseits diesen Siegeszug visueller Kommunikation, kurzer Inhalte, gerade in sozialen Medien. Wir sehen aber eben auch eine Hinwendung zu zum Beispiel Podcast-Formaten. Wir sehen, dass auch Zeitschriften, die Longreads, also lange, ausführliche Berichte veröffentlichen, gar nicht mal zu denjenigen sind, die keiner mehr liest. Also ich glaube, da muss man differenziert drauf gucken und auch medienübergreifend drauf gucken, um das beurteilen zu können. Was Studien aber schon zeigen, ist, dass wenn populistische Politiker oder Parteien es in die Parlamente schaffen, der Umgangston rauer wird und dadurch auch Inhalte häufiger kommuniziert werden, selbst in parlamentarischen Debatten, die früher so nicht, also ein Stil sich durchsetzt, der früher so nicht zu beobachten war. Zum Beispiel ein Stil, der gekennzeichnet ist durch sehr persönliche Angriffe oder auch Beleidigung. Das ist sicherlich eine große Verschiebung.
Welchen Einfluss haben denn soziale Medien oder generell digitale Medien genau darauf, auf diese Entwicklung?
Also es gibt einen sehr, sehr schönen, finde ich, Artikel von Sven Engesser aus Dresden, der beschreibt soziale Medien als Gelegenheitsstrukturen. Und diese Gelegenheitsstrukturen, die sich ergeben, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie eben Umfeld, in dem bestimmte Dinge leichter sind als andere Dinge. Ne? Ein Spielplatz, der eine Schaukel hat, auf dem kann man schaukeln, wenn keine Schaukel da ist, kann ich nicht schaukeln. Das ist so ein bisschen die Logik dahinter. Und vieles von dem, was soziale Medien ausmacht, passt erstmal ganz gut zu populistischen Ideen. Warum? Weil soziale Medien es erleichtern, sich jenseits von klassischen Eliten zu vernetzen. Also zum Beispiel ist es leichter geworden, mit anderen Akteuren, die ein ähnliches politisches Interesse haben, in Kontakt zu kommen, als es früher der Fall war. Ich kann aber auch mit Politikerinnen und Politikern viel näher in den Kontakt kommen. Ich kann meinen Abgeordneten bei YouTube folgen oder vielleicht bei Facebook anschreiben, je nachdem. Und digitale Medien erleichtern es auch, sich Orte zu suchen, wo ich vor allem Inhalte sehe oder höre, die meine Weltanschauung bestätigen. Und gerade wenn man sich zum Beispiel ultrarechte Akteure anguckt, dann sehen wir, dass Menschen, die sich sehr lange hauptsächlich in solchen Kreisen bewegen, zum Beispiel in ultrarechten Online-Foren, hinterher überschätzen, wie viele Menschen ihre Meinung teilen. Ist ja klar, wenn ich mich immer nur mit Leuten unterhalte, die sozusagen meiner Meinung sind, denke ich eher, dass alle anderen diese Meinung auch teilen. Und dann ist es eben auch so, dass durch gerade in algorithmischen Umgebungen, also Algorithmen, die entscheiden, welche Inhalte ich sehe, was ich bei Facebook oder Instagram oder TikTok sehe, ist ja ganz anders als das, was alle anderen sehen. Einfach weil mein eigenes Verhalten, aber eben auch Algorithmen beeinflussen, welche Inhalte ausgespielt werden. In diesen Umgebungen haben es Inhalte besonders leicht, die sehr emotional sind, die sehr moralisierend sind. Und auch Akteure, die sehr charismatisch sind. Und ich habe ja schon gesagt, das sind so typische Elemente, die oft auch populistische Kommunikation ausmachen. Von daher würde man jetzt gar nicht davon ausgehen, dass soziale Medien Populismus auslösen oder dazu da so eine ganz starke manipulative Macht ausüben. Aber wir wissen sowohl aus der Populismusforschung als zum Beispiel auch aus der Forschung zu Radikalisierung, dass digitale Medien eben neue Umgebungen zur Verfügung stellen, von denen Akteure, die es vielleicht nicht auf die Titelseiten großer Zeitungen traditionell geschafft hätten. Wie wir wissen, gab es da auch in der letzten Woche viel Debatten über Elon Musk bei der Welt. Aber dass gerade Akteure, die es vielleicht früher nicht so leicht hatten, auf Titelseiten in sozialen Medien oft sehr erfolgreich sind. Vielleicht auch, weil da besonders viel Energie reingesteckt wird. Also gerade wenn man sich zum Beispiel die AfD in Deutschland anguckt, dann wissen wir, dass die schon sehr früh sehr aktiv bei Twitter waren, in ganz vielen sozialen Medien aktiv waren und immer noch sehr viel aktiver sind als ganz viele andere etablierte Parteiakteure.
Gerade die AfD, Sie haben gerade das Gespräch mit Musk schon angesprochen, auch zwischen Alice Weidel und Elon Musk, nutzt ja auch gerne, oder ich würde zumindest mal unterstellen, dass es die Partei bewusst nutzt, so eine Art Geschichtsverzerrung. Das heißt, da wird Adolf Hitler auf einmal zum linken Kommunisten auserkoren oder als linker Kommunist beschrieben, was natürlich irgendwie total geschichtsvergessen und auch in der Sache vollkommen falsch ist. Was ist da eigentlich der Trick dahinter? Also gibt es da nicht, würden Sie sagen, da ist eine Strategie dahinter, dass man bewusst die Geschichte da im Nachhinein so verklärt?
Ich traue mir immer nicht ganz zu raten, wie strategisch unterschiedliche Akteure agieren. Aber man kann schon sagen, dass gerade auch Geschichtswissen immer eine Form von Rekonstruktion ist. Wir erzählen uns die Vergangenheit auf eine bestimmte Art und Weise und dadurch, dass wir bestimmte Inhalte wiederholen und andere Inhalte nicht wiederholen, verändert sich auch, was wir besonders gut abrufen können. Das heißt, dadurch, dass wir bestimmte Inhalte überbetonen und andere Inhalte vielleicht so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, verändert sich auch, wie wir die Vergangenheit wahrnehmen. Das haben wir zum Beispiel sehr viel gesehen in der Bedeutung von Frauen für wissenschaftliche Erfolge. Wenn eben immer nur männliche Namen zitiert werden oder Männer sozusagen im Vordergrund stehen, dann vergisst man ein bisschen die Rolle, die Frauen auch bei wissenschaftlichen Durchbrüchen gespielt haben. Sehen wir zum Beispiel auch bei der Frage, wie viele Frauen früher gejagt haben. Wir haben ja immer noch dieses Bild vom Mann als Jäger und der Frau als Sammlerin, obwohl neuere archäologische Befunde zeigen, dass das vielleicht gar nicht so klar war früher. Und so ähnlich ist es aber auch bei historischer Verantwortung. Zum Beispiel in unterschiedlichen Ländern auch einen unterschiedlichen Umgang mit Kolonialverbrechen. Und das, was hier passiert, ist zu versuchen, den Teil, der mit der AfD ja jetzt auch klar assoziiert ist, also verschiedene Gerichte haben ja auch geurteilt, man darf die AfD als rechts oder auch rechtsextrem beurteilen oder Teile der AfD zumindestens. Wenn man also versucht, diesen Fokus sozusagen ein bisschen wegzulenken und zu sagen, ja, Hitler war vielleicht schlimm, aber der war ja ganz anders als wir, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dahinter auch ein strategischer Versuch steht oder zumindest würde es zu einer Strategie passen, die versucht, diese Ablehnung von Rechtsextremismus zu schwächen. Und dieses Vorgehen, dieses Sagbarmachen von Dingen, die vorher unsagbar waren und auch zu versuchen, wirklich strategisch gesellschaftliche Normen zu verschieben. Das wird auch als Mainstreaming beschrieben, also als Versuch, den Diskurs der Mitte, die Normen der Mitte zu verschieben. Und es würde mich doch sehr wundern, wenn finanziell gut aufgestellte Parteien da nicht auch Strategieberater oder Beraterinnen bei hätten. Und das ist aus zwei Gründen, was, glaube ich, was man sich schon anschauen muss. Das eine ist, dass Nostalgie, also so ein Sehnen nach einer positiveren Vergangenheit, erstmal psychologisch eine ganz wichtige Emotion ist, die gerade von Rechtspopulisten sehr viel auch benutzt wird. Also Make America Great Again, Deutschland wieder den Deutschen, wer auch immer das historisch sein soll. Das ist ja auch eine sehr selektive Interpretation davon, wie die Vergangenheit angeblich ausgesehen haben sollte. Das ist erstmal was PopulistInnen sehr erfolgreich einsetzen, was auch dazu führt, dass die Inhalte weniger kritisch hinterfragt werden, weil gerade in Zeiten von Krisen und Unsicherheit Menschen psychologisches Bedürfnis nach Kontinuität haben. Und Nostalgie kann einem so ein Gefühl von Kontinuität geben. Es gibt ja gerade viel, was sich verändert, ist viel im Umbruch, sehr krisenhaft. Das ist erstmal auch belastend. Und zu versuchen, da so eine rosa Brille über die Vergangenheit zu legen, spricht dieses Bedürfnis an. führt auch dazu, dass Inhalte weniger stark abgelehnt werden, ist aber natürlich eine völlige Ignoranz dessen, was tatsächlich passiert ist und auch des Ausmaßes an Leid, Vernichtung und aber auch wirklicher Alltagsunangenehmheit. Also selbst wenn ich es aus irgendeinem Grund schaffen würde, das unglaubliche Leid, das Hitler über die Welt gebracht hat, zu ignorieren, ignoriert es ja auch völlig das Leben absolut direkt unbetroffener Menschen, die trotzdem im Alltag durch Krieg sind, die Angehörige im Krieg verloren haben, die wirklich schlimmstes Leid erfahren haben. Damit will ich das große Schlimme nicht schlechter machen, aber das große Verbrechen ist ja oft was, wo jetzt gerade Rechtspopulisten eben nicht hingucken wollen. Aber auch für alle anderen war das keine gute Zeit. Also weit entfernt von Gesundheitsvorsorge oder linken Ideen oder wie auch immer man sich das schönreden will.
Wenn wir uns Populismus so, also ich stelle mir das manchmal so ein bisschen wie so eine Spirale kommunikativ vor. Also der eine fängt an, der andere macht weiter und es wird irgendwie, es schaukelt sich so gegenseitig auf, weil man ja irgendwann mit klassischen Kommunikationsmitteln, sage ich jetzt mal, mit Fakten und komplexen Antworten gegen zu viel Populismus ja kaum noch ankommt. Lässt sich denn diese Spirale irgendwie auch zurückdrehen? Oder würden Sie sagen, wenn wir da einmal in dem Strudel drin sind, dann ist es ganz schwer, da irgendwie auch wieder rauszukommen, beziehungsweise dem Ganzen erfolgreich was entgegenzusetzen? Weil ich kann natürlich sagen, nee, Populismus lasse ich weg für mich in meiner Parteistrategie oder in meiner politischen Strategie. Aber dann habe ich vielleicht gegen eine AfD oder andere Parteien, die sehr populistisch geprägt sind, eher wenig Chancen.
Also ich glaube, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man den Erfolg von Populismus auch nicht größer redet, als er ist. Natürlich hat die AfD beeindruckende Umfragewerte und auch beeindruckende Wahlergebnisse eingefahren, aber die Mehrheit der Bevölkerung ist das ja nun bei weitem trotzdem nicht. Und vor allem, wenn man sich die Wahlerfolge dann auch nochmal gewichtet anhand der Bundesländer und so anguckt, wäre ich immer ein bisschen vorsichtig mit der Idee, dass wir jetzt unbedingt Populismus brauchen, weil das Einzige ist, was Menschen davon überzeugt, dass Politik vertrauenswürdig ist. Also ich glaube, da fehlt auch tatsächlich die Datenlage für. Was man sich aber schon fragen kann, wenn man sich sozusagen diese Definition von Populismus anguckt, mit der wir angefangen haben, welche Elemente davon sind denn vereinbar mit einer demokratischen Gesellschaft? Und welche Elemente können wir uns dann zunutze machen? Also wie können wir zum Beispiel unterschiedliche Ideen von Nostalgie haben? Gibt es auch eine Form von Nostalgie für ein gemeinsames Miteinander? Es gab diese sehr schöne Rede zum Thema Zusammenhalt in Deutschland und dass Deutschland eigentlich mal ein Vereinsland war, wo wir gemeinsam auch Dinge gemacht haben, uns gegenseitig unterstützt haben. Auch das ist eine Form von Nostalgie. Und die Studienlage zeigt schon, dass je nachdem, wofür wir nostalgisch sind oder was so die Idee dahinter ist, auch unterschiedliche Konsequenzen folgen. Wenn ich an eine Zeit denke, an der zum Beispiel Beziehungen freier gelebt wurden oder Kinder freier auf der Straße gespielt haben oder es leichter war, sich irgendwie auch nochmal eine Auszeit zu nehmen, durch die Welt zu reisen als junger Mensch. Es gibt ganz viele Elemente der Vergangenheit, die auch einen ganz positiven, pluralistisch-demokratischen Gedanken weitertragen. Und auch das sind wir als Deutschland, als Europa, das gemeinsam Grenzen überwinden. Und da sehen wir aber, dass in der Online-Kommunikation von etablierten Parteien Nostalgieauslöser fast gar keine Rolle spielen, sondern wenn, dann machen das tatsächlich rechts, aber auch Linkspopulisten. Also da ist, glaube ich, viel, worüber wir nachdenken können. Auch die Frage, wie charismatisch sind eigentlich Politiker, wie authentisch sind etablierte Politiker, was ist da das Potenzial, wie können wir Demokratie wieder inspirierend machen? Das sind, glaube ich, viele Fragen offen. Und wie kann Souveränität des Volkes gelebt werden in einer Idee von Pluralismus? Also ohne, dass ich dieses Bedürfnis haben muss, dass alle gleich aussehen, wie kann ich trotzdem als Politik auch dazu beitragen, dass Menschen das Gefühl haben, sie können sich beteiligen, sie können ein sinnhaftes Leben sich aufbauen. Also ich glaube, man kann mit Bedürfnissen, die Populismus anspricht, arbeiten, ohne in die Richtung ausschließender Rechtspopulismus zu gehen. Und auch da ist die Politikwissenschaft sich völlig einig. Ich bin selber keine Politikwissenschaftlerin, ich kann also auch nur Gelesenes wiedergeben. Aber die Studienlage zeigt ziemlich eindeutig, wenn etablierte Parteien versuchen, rechtspopulistische Elemente zu übernehmen, profitieren einzig und allein Rechtspopulisten, vor allem über den längeren Zeitraum. Von daher, ja, ich glaube, man muss sich diese Spirale angucken und gerade so eine Spirale von Misstrauen und Vertrauensverlusten und einer Empfänglichkeit für Desinformation ist was, was man schon ernst nehmen muss. Aber selten stoppt man Eskalation dadurch, dass man mehr des Gleichen macht.
Wir haben letzte Woche viel über Faktenchecks und Fake News und so weiter in sozialen Netzwerken gesprochen, weil Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook und Meta, angekündigt hat, dass er kein Fact-Checking mehr machen möchte und die entsprechenden Mechanismen und Teams da sozusagen deaktiviert. Jetzt ist Desinformation und sind Fake News ja gerne auch ein beliebtes Mittel von Populisten. Wie finden wir denn da die Balance zwischen Meinungsfreiheit, Fakten und Fake News?
Also zunächst einmal gibt es eine spezifische Form von Populismus, die sich auf wissenschaftsbezogener Populismus nennt. Da geht es eben tatsächlich um die Sache, dass Institutionen des Wissenserwerbs an sich abgelehnt werden, weil sie eben als Teil der Eliten erlebt werden und so ein Gefühl entsteht, dass das Bauchgefühl des Volkes sozusagen wahrhaftiger ist als alles, was durch eben zum Beispiel Umfragen oder auch Experimente etc. herausgefunden werden kann. Und auch da steckt zum einen, glaube ich, die Aufforderung drin, sich zu überlegen, wie kann man Demokratisierung auch in Forschung einbinden. Also Citizen Science ist so ein Stichwort, was eine wichtige Rolle spielt. Aber auch, wie kann man Inhalte so kommunizieren und so mit Menschen ins Gespräch bekommen, dass sie auch wirklich als Austausch erlebt werden. Und ähnlich wie es nicht reicht, dass Politik sagt, ja, aber ich bin Politiker, glaub mir. Und es auch nicht mehr reicht, dass Ärzte sich hinstellen und sagen, ich habe einen weißen Kittel, deswegen stimmt das, was ich sage. Glaube ich, sind wir alle als Gesellschaft auch aufgefordert, mit diesem neueren, demokratischeren Umgang miteinander umzugehen. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass jedes Bauchgefühl oder jedes individuelle Erleben unbedingt verlässlicher ist. Und das ist eigentlich das, was Wissenschaft versucht. Wir versuchen, verlässlichere Aussagen zu treffen. Die treffen vielleicht nicht immer auf jeden Einzelfall zu, vor allem dann, wenn wir über große statistische Auswertungen, wir nennen das auch quantitative, also zählende Aussagen zu sprechen. Das passt vielleicht nicht eben hundertprozentig, so ein bisschen mehr wie H&Ms, passt allen so ein bisschen, niemandem so perfekt. Und das individuelle Erleben ist dann vielleicht so ein bisschen mehr Haute Couture, ne? Ist auf meinen Körper zugeschneidert, kann ich aber meiner Nachbarin nicht anbieten, die passt da nicht mehr rein. Da so eine Abwägung zu finden, das ist, glaube ich, schon was, woran wir auch arbeiten müssen. Und jetzt sind wir aber eigentlich losgelaufen beim Thema Desinformation, Faktenchecks. Entschuldigung für den Exkurs. Faktenchecks spielen schon eine Rolle. Warum tun sie das? Weil Menschen, um Entscheidungen zu treffen, in ihrem Alltag Zugang zu faktenbasierten Inhalten brauchen. Der Journalismus spielt dabei eine Rolle. Faktenchecks können eine Rolle spielen. Aber die Frage ist natürlich trotzdem immer so ein bisschen, was für eine Rolle? Und Faktenchecks können sowohl eine Rolle spielen für Menschen, die zum Beispiel mit bestimmten Desinformationen noch gar nicht in Kontakt gekommen sind, können sie uns ausrüsten mit Wissen, aber sie können auch eine Rolle spielen, indem sie Inhalte widerlegen. Und da zeigt die Forschung, sie sind eigentlich immer besser, also Fakten sind immer besser, wenn sie vorher kommen, weil wenn wir uns schon mal eine Meinung gebildet haben, und das ist ein sehr menschlicher Prozess, ändern wir die eigentlich nicht so wahnsinnig gerne. Deswegen, je früher wir Zugang zu Informationen haben, auf die wir uns verlassen können, desto besser die Balance zwischen Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen. Jetzt würde ich erstmal sagen, Meinungsfreiheit bedeutet für mich, dass ich Zugang zu Informationen habe, aus denen ich mir frei eine Meinung bilden kann. Das heißt, wenn ich den Zugang zu Informationen reduziere oder blockiere, ist das für mich erstmal kein Gewinn für Meinungsfreiheit. Und es ist auch gar nicht so, dass Inhalte auf Facebook jetzt unbedingt in ganz großem Stil von Anfang an gelöscht wurden, sondern das, was Facebook oder Meta lange gemacht hat, ist, dass sie Warnhinweise eingeblendet haben. Der Post war dann oft so ein bisschen ausgegraut oder verschleiert, auf denen stand, dieser Inhalt wird von Faktencheckern hinterfragt. Jetzt ist das ja erstmal noch kein Eingriff in meine Meinungsfreiheit. Ich konnte den Post ja weiterhin anklicken, mir trotzdem eine Meinung bilden. Und wenn ich denke, alles, was Faktenchecker machen, ist sowieso grundsätzlich falsch, dann hat mich dieser Warnhinweis erstmal nicht davon abgehalten, mir diese Meinung zu bilden. Und ich glaube, ganz oft haben wir auch ein bisschen das Problem, dass wir denken, nur weil was im Internet passiert, folgen Menschen dann sozusagen willenlos diesen Online-Informationen. So einfach ist das aber nicht. Ob digitale Inhalte Wirkung entfalten, hängt davon ab, wer die sieht, wann, in welchem Kanal. Das ist ein ganz komplexes Zusammenspiel. Und auch da würde ich immer sagen, gucken Sie sich doch mal im Freundes- und Familienkreis um, wie oft es Ihnen gelungen ist, jemanden von etwas zu überzeugen. Eltern davon, mit dem Rauchen aufzuhören, vielleicht als Kinder, oder ein Freund, eine Freundin davon, dass der die neue Partnerin wie ungeeignet ist. Das ist unglaublich schwer. Die Idee, dass das ein einzelner Social-Media-Post erreichen kann, ist noch sehr viel unwahrscheinlicher, weil sie sehen ihre Freunde und Verwandten ja auch noch häufiger. Und die meisten Menschen sehen auch sehr unterschiedliche Inhalte im Netz. Was sich aber schon zeigt, und da finde ich, reden wir sehr viel weniger über Faktenchecks und Desinformation, ist, dass gerade die Verbreitung von Hassrede, und auch das steckt in Facebooks neuen Policies drin, dass bestimmte Formen von Hassrede explizit erlaubt werden. Übrigens auch nicht alle Formen, also Angriffe auf Menschen, die auch in den USA die Mehrheit darstellen, also weiße Personen, Männer, oft auch in Machtpositionen. Das kann schon durchaus noch geahndet werden, aber viele Inhalte, die in Deutschland schlicht und ergreifend gegen das Strafgesetzbuch verstoßen würden, werden wieder toleriert. Und da sehen wir eben schon, dass das dazu führen kann, dass der Diskurs sich verschärft. Also, dass man eher das Gefühl hat, man kann andere beleidigen, dass man eher das Gefühl hat, Angriffe sind erlaubt. Und das kann unsere Empathiefähigkeit gefährden. Auch das zeigen Studien, wenn wir sehr viel solcher Inhalte sehen, stumpfen wir ab und wir verlieren die Fähigkeit zu sehen, welchen Schaden die eigentlich anrichten bei denjenigen, die da angegriffen werden. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte gar nicht in einer Gesellschaft leben, in der wir kein Mitgefühl mehr haben für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ob wir jetzt deren Meinung teilen oder nicht, ist für mich demokratisch erstmal nachgelagert. Wir müssen auch unterschiedliche Meinungen aushalten, auch unterschiedliche Überzeugungen aushalten, aber immer in dem Wissen, dass die andere Seite auch ein Mensch ist und eine menschliche Behandlung verdient.
Welche Rolle spielt denn eigentlich das Spielen mit der Angst der Populisten in diesem Kontext? Also es ist ja meistens jetzt nicht so, dass der klassische Populist sagt, oh, ist aber alles schön und ganz toll und folgt mir, dann bleibt es so. Sondern klassischerweise sagt der Populist, ja, es ist alles ganz, ganz schlimm und ich habe die tolle Antwort dafür. Und wenn wir den Weg, den ich habe, nicht gehen, dann wird alles noch viel schlimmer, als es ohnehin schon ist.
Also zum einen ist es eine klassische rhetorische Figur, sozusagen Problem aufzumachen und eine Lösung zu verkaufen. Macht Werbung auch ganz oft. Ist also erstmal eine Werbetechnik, zu sagen, es gibt ein Problem und für das bin ich die Lösung. Weil warum sollte man sich sonst denen zuwenden? Gerade das Spiel mit der Angst ist aber, glaube ich, auf zwei Ebenen nochmal besonders interessant. Zum einen ist es so, dass wir unter Angst oder wenn wir uns bedroht fühlen, auch schon von früher Kindheit an erstmal zurück in die Sicherheit wollen. Wir sind ja als Menschen, wenn wir geboren werden, erstmal sehr hilflos. Wir wollen also zurück in den schützenden Kokon der Herde. Und da kommt dann zum Beispiel Nostalgie ins Spiel und auch diese Idee, wenn alles schon so bedrohlich und angstauslösend ist, dann will ich mich lieber auf Dinge verlassen, die ich kenne, die gleich aussehen, gleich denken, ganz vertraut sind. Das hindert also auch so ein bisschen Innovationskraft eigentlich. Das ist ja was, was Deutschland auch eigentlich mal stark gemacht hat. Und dann ist es aber auch so, dass, je nachdem wie groß die Angst ist, sie das neurologisch ein bisschen dem entgegenstehen kann, dass wir so ganz rationale Entscheidungen treffen. Wenn uns früher Tiger entgegenkam oder in Deutschland vielleicht ein Wildsau, dann macht es nicht so viel Sinn, darüber nachzudenken, was sind jetzt da die Gefühle der Wildsau, in welche Richtung rennt die, sondern wir rennen. Es werden also Flucht- oder auch Angriffsreflexe ausgelöst. Und dieses reflexartige Reagieren führt dann dazu, dass wir heutzutage vielleicht besonders wütenden Post ablassen oder besonders empört sind über das Ausmaß an Bedrohung, dem wir uns ausgesetzt fühlen. Und da immer wieder in eine Situation reinzukommen, über Inhalte auch gründlich nachzudenken, auch zu abzuprüfen, ist denn dieses Gefühl von Bedrohung, ist das denn gerechtfertigt? Das ist sehr viel verlangt, vor allem wenn ich mich sehr viel in Medienumgebungen bewege, in denen eben immer das im Vordergrund steht, ne? In dem vor allem negative, angstauslösende Inhalte auch benutzt werden. Und wir wissen auch, dass gerade das Erleben von Angst in Bezug auf andere Gruppen, zum Beispiel Menschen, die so aussehen, als hätten sie einen Migrationshintergrund oder die einfach anders sind als wir in anderer Hinsicht, auch dazu führen können, dass wir so in so einen Verteidigungsmodus kommen. Und im schlimmsten Fall kann es eben auch Gewalt rechtfertigen. Die meisten Kriege, die meisten Konflikte fangen nicht an, weil die eine Seite sagt, oh, heute marschiere ich mal ein, sondern wenn wir nicht einmarschieren oder wenn wir die Gewalt nicht ausüben, dann fangen die anderen an, dann sind wir bedroht.
Vielen Dank für die Einblicke und dass wir uns das Thema mal so ein bisschen genauer anschauen konnten. Gerade in den Wochen vor der Wahl ist es, glaube ich, wichtig, dass wir auch besser verstehen, worüber wir da eigentlich die ganze Zeit reden. Insofern vielen, vielen Dank für die ganzen Infos.
Ja, vielen Dank für die Einladung und bin dann gespannt aufs Ergebnis.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.